Wer in diesen Tagen an der Propsteikirche St. Clemens hier bei uns in Telgte steht, der wird gleich merken, dass er gar nicht reinkommt. Er steht vor verschlossenen Türen. Und warum das so ist, worauf wir uns in diesem Jahr freuen können und was alles so hier geschieht, darüber spreche ich heute mit Propst Michael Langenfeld. Maria hat Besuch. Dein Wallfahrtspodcast aus Telgte mit Pilgerseelsorger Richard Schuh-Schetter. Und da bin ich und bei mir ist, wie gesagt, Michael Langenfeld, Propst und Wallfahrtsrektor hier. Und lieber Michael, warum ist das denn so, dass man im Moment nicht in die Propsteikirche kommt?
Ja, wir haben endlich begonnen mit den Bauarbeiten für die Umgestaltung und Sanierung der Propsteikirche, die ja gleichzeitig Wallfahrtskirche hier in Telgte ist. Und wir haben nach vielen Jahren der Planung, der Vorplanung, sind wir jetzt froh, dass es endlich beginnt.
Bei den Plänen, also du hast gesagt, Sanierung und Umgestaltung. Wenn wir mal auf die Umgestaltung schauen, da war es ja so, dass verschiedene Gruppen aus der Kirchengemeinde, aber auch von den Wallfahrern eingebunden waren und im Prinzip gesagt worden ist vorher, was wollen wir denn oder in welche Richtung wollen wir denn gehen bei der Umgestaltung? Vielleicht können wir einmal die wichtigsten Punkte wie die Ausschreibung nennen. Was war denn uns wichtig für eine umgestaltete Propsteikirche?
Ja, wir haben mit allen Gruppen, aber auch mit der Gemeinde insgesamt gesprochen. Wir wollten gern wissen, wenn wir jetzt umgestalten, nach welchen Prinzipien sollen wir umgestalten? Und das erste Prinzip ist das Nahe-Prinzip, kann man so sagen. Also der Wunsch der Leute war, bei rückläufigen Gottesdienstbesucherzahlen, dass man wieder näher zusammenrückt. Das heißt, dass man näher mit den anderen Gottesdienstbesuchern den Gottesdienst feiert, aber dass man auch näher am liturgischen Geschehen ist. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtigste Punkt ist die Barrierefreiheit. Das heißt also, dass man die Kirche möglichst ohne Stufen betreten kann, dass es in der Sakristei jetzt bald eine Toilette auch geben wird, die für die Besucher dann gut zu erreichen ist, dass die Technik, was so die Akustik angeht, auf den neuesten Stand kommt. Also diese Dinge spielen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle bei der Sanierung und Umgestaltung.
Und dann ist natürlich für uns klar, als Wallfahrtskirche brauchen wir nicht nur die Nähe, insbesondere bei den Gemeindegottesdiensten, sondern natürlich auch bei den großen Wallfahrtsgottesdiensten jede Menge weiteren Platz. Deswegen schied ja auch schon die eine oder andere Idee von vornherein aus, den Kirchenraum in sich völlig zu verkleinern, sondern eigentlich ging es darum, die Nähe in einer großen Kirche herzustellen.
Ja, wir haben dann die Idee vom Raum im Raum geboren. Das heißt also, ein Raum für die Sonntagsgottesdienstbesucher. Wir haben ja hier in Telgte noch 5 Sonntagsmessen und jede Sonntagsmesse hat zwischen 30 und 150 Besuchern. Das heißt, wir brauchen einen Raum von ungefähr 150 Leuten, wo der normale Sonntagsgottesdienst stattfinden kann. Und natürlich die ganze Kirche für die großen Gottesdienste, vor allen Dingen die Wallfahrtsgottesdienste, aber auch Erstkommunion und die großen Festtage, für die Konzerte, die hier stattfinden. Also das Prinzip Raum in Raum sollte also verwirklicht werden. Wir haben 5 Architektenbüros gebeten, da uns Vorschläge zu machen. Und ein relativ einfacher Vorschlag ist also dann genommen worden, ein Vorschlag, der den gesamten Chorraum sozusagen als Sonntagsgottesdienstraum vorschlägt. Der wird eine Stufe erhöht. Man kommt mit Rollatoren auch in diesen Bereich hinein. Und dort oben soll also dann der Sonntagsgottesdienst stattfinden. Der wird optisch etwas durch die Stufe und optisch etwas von dem anderen Raum getrennt, während der große Kirchraum so im Großen und Ganzen bleibt, wie er war. Dort werden die Bänke jetzt renoviert und werden dort auch wieder hineingestellt.
Und von den 5 Architekturbüros, die wir eingeladen hatten, einen Plan sozusagen zu erstellen, eine Idee zu entwickeln, hat dann das Architekturbüro 2 Plus aus Bochum den Auftrag bekommen, hat überzeugt durch seinen Plan und ich habe im Vorfeld einmal den leitenden Architekten Herrn Lambsfuß einmal gebeten, sein Konzept, was er überschrieben hat mit der Weg und der Ort, uns einmal mit ein paar Sätzen zu umreißen.
Ja, wir haben uns bei Erstellung des Wettbewerbes damit beschäftigt, ja, was kann denn die Wallfahrt bedeuten und wie kann man das sozusagen in ein bauliches Konzept umwandeln? Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir gedacht haben, ja, die Wallfahrt ist ja im Grunde genommen den Weg, den man beschreitet, der zu einem bestimmten Ort führt. Und in dem Zusammenhang haben wir gedacht, dass wir vielleicht in die Kirche skulptural einen Weg bauen, der an einem Ort endet. Deswegen hat das auch die Überschrift bekommen, der Weg. Und das haben wir baulich jetzt so umgesetzt, dass wir in der Kirche den vorhandenen Fußboden wegnehmen werden und den durch neue großflächige Betonsteinplatten ersetzen wollen. Und dieser Weg kreuzt sich dann nochmal und führt zur Gnadenkapelle, geht vom Haupteingang los und läuft zentral auf den Altar zu. Und der Altar, der steht in einer neuen großen Fläche, die haben wir der Ort genannt, weil diese Fläche soll auch dazu dienen, dass die Kirchengemeinde bei Sonntagsgottesdiensten, also kleineren Versammlungen, für die Kirchengemeinde selber da ist. Und was dann auch noch ganz schön ist, ist, dass das große Langschiff bei Wallfahrten tatsächlich so genutzt werden kann, wie es jetzt schon gewohnt ist. Und rechts und links stehen Bankreihen des Weges und die werden dann so genutzt, wie sie bisher auch genutzt werden. Das war so die Grundidee, ja, wo wir jetzt schon sozusagen in der Baustelle die ersten Schnitte sehen und die ersten Wege sehen, hat man schon das Gefühl, das ist der richtige Weg.
Soweit Herr Lambsfuß zu seinem Konzept. Vielleicht kannst du, Michael, nochmal sagen, was war der Ausschlag, dass 2 Plus für uns die richtige Wahl war?
Zwei Dinge eigentlich. Einmal hat uns das Konzept voll und ganz überzeugt. Das heißt, eine relativ einfache Lösung des Raum-in-Raum-Idee. Dann sein Konzept der Weg. Ein Konzept, was nicht nur einen Weg in der Kirche zeichnet, sondern der Weg kommt von außen in die Kirche hinein und führt auch wieder auf die Plätze hinaus. Das heißt also, der Kirchenbesucher kommt, oder wir kommen, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wir kommen aus unserem Alltag in den Gottesdienst, hören dort das Wort Gottes, feiern Eucharistie, werden gestärkt und gehen dann auch wieder in unseren Alltag hinaus. Also er verbindet den Ort der Kirche, den Ort des Gottesdienstes mit unserem Alltag. Und das war der erste Punkt, der uns sehr überzeugt hat. Der zweite ist seine Persönlichkeit. Wir haben ihn kennengelernt und wir haben uns auch nicht verschätzt, muss ich sagen, als einen Mann, mit dem man neue Ideen auch noch entwickeln kann. Er besteht also nicht 100% auf seinen Planungen, sondern wir konnten mit der Gemeinde und mit Gruppen aus der Gemeinde und dem Projektkreis immer noch Dinge in der Planung verändern oder anpassen. Und das war ein sehr kreatives Miteinander aller Beteiligten.
Und ich habe Herrn Lambsfuß einmal noch gefragt, was denn für ihn so der besondere Reiz ausmacht an einer Kirchenumgestaltung. Und das ist, was er gesagt hat.
Ja, grundsätzlich sind wir bisher immer mit Aufgabenstellungen auseinandergesetzt worden. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Da ist es eben etwas schwieriger, dass tatsächlich Kirchen aufgegeben werden und einer Nutzung zugeführt werden, die sozusagen nicht mehr zu Gottesdienstzweck heißt. Das ist so unsere alltägliche Arbeit. Dadurch sind wir sehr viel schon mit Kirchen beschäftigt gewesen. Aber in Telgte ist natürlich die Besonderheit, dass hier eine Kirche liturgisch neu gestaltet. Sie soll für die Zukunft ausgestattet werden, dass nach wie vor Gottesdienst gefeiert werden kann. Besondere Herausforderung ist eben gewesen, dass bei großen Wallfahrten bis zu 8.000 oder 10.000 Menschen teilnehmen wollen und der Kirchraum intensiv genutzt wird, aber bei alltäglichen Gottesdiensten und Sonntagsgottesdiensten gar nicht so viele Personen sind, den gesamten Kirchraum füllen. Und deswegen war die Herausforderung, einen Bereich zu schaffen, in der sich auch eine kleinere Versammlung mit 120 Personen zum Beispiel, dass sie sich trotzdem sehr wohlfühlen. Und ich glaube, dass wir das mit dem Konzept auch schaffen werden und mit Beleuchtung und mit bestimmten Zuweisungen von Flächen, dass der Gottesdienst neu gefeiert werden kann. Deswegen gibt es auch einen Altar, der von vier Seiten vom Zelebranten bespielt werden kann und die Kirchengemeinde in verschiedenen Positionen sitzen kann. Und das gibt dann nochmal ein ganz anderes Raumgefühl.
Ja, gehen wir nochmal ein bisschen in das Konzept rein und vielleicht jetzt auch mit der Frage, wie werden wir dann auch Gottesdienst feiern? Was ist sozusagen theologisch, liturgisch für uns wichtig? Warum ist nah dran, sage ich jetzt mal, dass es ja sogar als eigenes Gottesdienstformat für uns gibt, sonntagsabends, immer am ersten Sonntag in der Abendmesse, wo wir durch besondere Aktionen nochmal deutlich machen, dass die Gottesdienstbesucher näher dran sein sollen. Was ist sozusagen da für uns das Ausschlaggebende? Warum nah dran?
Die Idee des nah dran ist dort wirklich gut verwirklicht, vor allen Dingen in dem Gottesdienstraum, den wir sonntags nutzen wollen. Wir sitzen wirklich jetzt um den Altar, und zwar in den Seitenschiffen und im Chorraum. Wir haben flexible Möbel, also das heißt, wir haben Stühle, jeweils mit einer Kniebank, die wir dem Anlass entsprechend stellen können. Das heißt, es entsteht tatsächlich eine räumliche Nähe zum liturgischen Geschehen und es entsteht eine räumliche Nähe auch zu den anderen Gottesdienstteilnehmern. Das wird sich sicherlich sehr positiv auswirken. Wir machen gerade in unserer Ersatzkirche, die wir eingerichtet haben, hier im Pfarr- und Pilgerzentrum St. Clemens, die grandiose Erfahrung, ich war mir nicht so sicher, ob das wirklich so angenommen würde, wir machen da die grandiose Erfahrung, dass die Leute die Nähe, die sie da erfahren, sie müssen sich ein bisschen nämlich quetschen, dass sie das als äußerst positiv erfahren, dass sie das gemeinsame Beten und Singen ganz anders erfahren als in der großen Kirche. Und das sind Dinge, die uns in unserer Planung und dessen, was wir erreichen wollen, tatsächlich Rückenwind geben.
Ja, und ich finde nochmal, jetzt auch schon in der Ersatzkirche, und da freue ich mich auch wirklich schon auf die umgestaltete Kirche, nochmal wirklich zu merken, dass man als Gemeinschaft feiert, also man auch Rückmeldungen von den Menschen jetzt am Wochenende zu sagen, ja, das, wie sagte ein Messdiener, schön, dass man jetzt endlich mal wieder hört, dass ordentlich mitgesungen wird, genau, weil das ja in einem großen Raum irgendwie dann doch auch ganz schnell mal, wenn der Gottesdienst nicht ganz so gut besucht ist, verhallt. Das passiert natürlich nicht, wenn man näher zusammen. Wenn wir auf die Umgestaltung schauen, der Weg und der Ort ist sozusagen das Leitwort und der Weg wird neu gestaltet. Das heißt, die Wege, die sozusagen in der Kirche von sich aus schon angelegt sind. Und auch da hatten wir ja die Möglichkeit mitzugestalten mit einer kleinen Gruppe, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Magst du mal ein bisschen davon erzählen?
Wir haben in der Projektgruppe die Idee des Weges noch etwas weiterentwickelt. Wir haben überlegt, dass wir in die Steine, in die Platten, das sind große Platten, 2 Meter mal 2 Meter, die also von den Plätzen, von den 3 Richtungen in die Kirche hineinführen, dass wir diese Platten mit biblischen Sprüchen ausstatten. Biblische Sprüche, die vor allen Dingen verständlich sind für, ich sag jetzt mal, für unsere Gottesdienstbesucher, für religiös geprägte Menschen, die aber auch Menschen ansprechen sollen, die mit Kirche und Glaube wenig oder gar nichts zu tun haben. Da haben wir in einer Gruppe zusammen überlegt und da ist ein ganz guter Wurf gelungen.
Der Hauptweg führt natürlich Richtung Altar, wenn man durch den Turmeingang reinkommt. Ja. Und das, was wir jetzt noch als Altarinsel vielleicht bezeichnen oder als Altarraum, wird ja vergrößert und zum Gottesdienstraum, zum Ort, an dem Gottesdienst gefeiert wird. Was passiert sozusagen, das ist ja eine häufig gestellte Frage jetzt auch hier vor Ort, was passiert eigentlich mit dem jetzigen Altar?
Der jetzige Altar, ein Bückealtar, auf der Vorderseite mit dem Motiv der Gottesmutter, die mit den Aposteln um den Heiligen Geist betet. Dieser Altar soll hier in St. Clemens um die Kirche bleiben. Wir sind noch nicht, wir wissen noch nicht endgültig wo. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen wir ihn als Außenaltar, werden ja auch noch den Platz gestalten, als Außenaltar, oder wir werden dieses Motiv in eine kleine Kapelle hinten in der Kirche entsteht, dort in, an die Wand. Also er geht nicht verloren.
Auch der Tabernakel wird ja einen neuen Ort bekommen und auch ein anderer sein. Da gab es natürlich, oder was heißt natürlich, da gab es schon auch einige Diskussionen drum, nicht geführt, weil man nicht einverstanden war, sondern geführt, um wirklich eine gute Lösung zu finden. Wie schaut die Lösung für den Tabernakel, der ja jetzt sozusagen in Verlängerung des Altars hinten in der Apsis steht, denn aus?
Der Standort des Tabernakels ist seit dem Konzil immer mal wieder umstritten gewesen bei einzelnen Kirchbauten. Auch bei uns hat es zu Diskussionen geführt. Klar ist, die Ideallösung wäre eine eigene Kapelle, die man zur Anbetung nutzen kann. Diese Kapelle haben wir nicht. Wir werden auch keine anbauen, sondern wir werden den Tabernakel, wie das in gotischen Kirchen auch immer üblich war, als Sakramentsstele unterbringen im Raum der Gläubigen, aber auch mit einem gewissen gebotenen Abstand zu den Gläubigen. Es wird eine tatsächlich eine Anbetungssituation auch entstehen. Wir haben einen Entwurf eines Tabernakels, den wir öffnen können, dem die Monstranz sichtbar ist. Wir haben also sofort eine Anbetungssituation. Der Tabernakel kann eben auch für die Ziborien, die Speisekelche bei der Kommunion verwendet.
Der Taufbrunnen bleibt ja der bisherige, der wird nicht ersetzt, er bekommt aber einen neuen Ort und ich finde da nochmal total schön, dass er jetzt mitten in der Kirche einen Platz findet, sozusagen nochmal deutlich macht, dass die Taufe das ist, was uns alle miteinander verbindet. Auch die Beichtstühle, die vier, die wir jetzt haben, sind mittlerweile ausgebaut und es wird ein neuer Beichtstuhl kommen. An so einem Wallfahrtsort wie Telgte braucht man natürlich weiterhin einen Beichtstuhl, aber dieser Beichtstuhl hat auch ein paar Besonderheiten.
Ja, fangen wir mit dem Taufbecken an. Das Taufbecken steht jetzt genau in der Kreuzung der beiden Wege, also der Hauptweg, der vom Portal zum Altar führt, und die Seitenwege, die von der Kapelle in die Kirche oder von der Emsseite in die Kirche führen. Mittendrin steht jetzt das Taufbecken. Wenn wir jetzt Taufe feiern, können wir wie gehabt Familien an der Tür begrüßen und abholen und können dann direkt am Taufbecken die Tauffeier vollziehen und müssen nicht mehr sozusagen um die Säule herum zum Taufbecken, sondern die Taufe hat damit sozusagen eine wirklich zentrale Stellung im Gottesdienstraum. Wir können auch das Taufbecken dann auch als Weihwasserbecken benutzen, was noch einmal wirklich diese Tradition deutlich macht. Man bekreuzigt sich mit Weihwasser, wenn man in die Kirche kommt, erinnert sich an seine eigene Taufe, erinnert sich daran, dass man zu Christus Kirche gehört. Also das wird sicherlich eine sehr gute Lösung werden. Die praktischen Probleme, die damit zuerst verbunden waren oder die man befürchtet hatte, sind alle gelöst. Der zweite Ort, sakramentale Ort ist der Ort der Beichte. Wir werden jetzt statt eines Beichtstuhls ein Beichtzimmer haben. Beide Möglichkeiten sind dort gegeben. Einmal traditionelle Ohrenbeichte und das Beichtgespräch. Und der große Vorteil ist einmal, dass jetzt auch Leute mit Rollatoren oder sogar mit Rollstühlen in dieses Beichtzimmer hineinkommen. Und dieses Beichtzimmer ist jetzt aufgehellt, ist nicht mehr ein so dunkler, enger Ort, sondern indem wir eine Glasdecke dort einziehen und darüber ein buntes Kirchenfenster haben, erhoffen wir uns einen wirklich auch bunten Aspekt an diesem Platz, der ja einerseits sicherlich von Reue, aber andererseits auch von Freude geprägt ist. Also da erhoffen wir uns auch eine auf Dauer wieder eine stärkere Nutzung dieses Ortes und auch die Erfahrung der Freude, wenn man dieses Sakrament denkt.
Jetzt gibt's ein Gerücht, was in den letzten Tagen immer wieder gehört habe, oder zumindest die Nachfrage, dass ob das denn nötig sei, dass alle Bänke rauskommen, alle Bänke neu gekauft und geschreinert werden.
Was die Bestuhlung angeht, haben wir eigentlich nur neue Bestuhlung im Sonntagsgottesdienstraum. Das heißt, dort werden Einzelstühle aufstellen, gepolstert, auch mit einer Kniebank, rund 150 Stück. Der Hauptraum, der heutige Gottesdienstraum, bleibt mit den Bänken bestückt. Das heißt, die Bänke sind zurzeit in der Aufarbeitung, sie werden etwas bequemer gestaltet, aber es kehren die alten Bänke in die Kirche zurück. Das tun wir sogar ganz bewusst, weil die vor allen Dingen für die Pilgerinnen und Pilger sind. Wenn man 50 Kilometer gepilgert ist und total kaputt hier in der Kirche ankommt, dann will man nicht auf einem Einzelsitz sitzen, sondern dann will man in einer Bank eng gequetscht sitzen, damit man auch nicht umfällt. Das haben wir ja auch häufig, dass die Leute so erschöpft sind, dass sie drohen umzufallen. Und diese Erfahrung auch der körperlichen Nähe ist für die Pilger wirklich entscheidend. Deswegen bleiben wir bei den Bänken im Hauptraum der Kirche. Sie werden etwas bequemer hergerichtet, als sie vorher waren, aber sie kehren in die Kirche zurück.
Was einem auffallen wird, was es bisher noch nicht gab, ist ein großer Steinblock, sozusagen, der den Hauptraum und den neuen Gottesdienstraum miteinander verbindet. Was hat es mit diesem Block auf sich?
Ja, bisher haben wir unsere Kirche vor allen Dingen als Pfarrkirche, Propsteikirche wahrgenommen. Sie ist aber auch schon immer auch Wallfahrtskirche. Das soll auch noch einmal deutlich werden durch zwei Punkte. Einmal, dass der Stein, von dem du sprichst, direkt eingebaut ist in den Gottesdienstraum. Dieser Stein ist das Fundament, wenn wir das Gnadenbild in die Kirche tragen. Dort wird es präsentiert, dort kann es verehrt werden. Es ist also sozusagen, auch wenn das Gnadenbild dort nicht steht, quasi ist der Stein immer eine Präsenz auch für das Gnaden. In den anderen Gottesdiensten können wir diesen Stein auch als sogenannte Präsentationsfläche nutzen. Wir merken das ja bei besonderen Gottesdiensten, wenn wir Familiengottesdienste feiern, wenn Frauengottesdienst ist, wenn thematische Gottesdienste sind. Wir haben ja immer auch besondere Gegenstände, Kunstgegenstände, Bilder, die wir präsentieren. Die standen jetzt immer ziemlich lieblos, kann man fast sagen, irgendwo vor dem Altar oder dem Ambo, waren nicht gut zu sehen. Diese Dinge können wir jetzt auf diesem Stein präsentieren. Sie sind sozusagen schon eine Einladung, wenn man in die Kirche kommt, in die Thematik. Also das ist eine Idee auch des Architekten gewesen, diesen Stein einzunehmen. Und ich glaube, das ist eine wirklich sehr gute Idee.
Natürlich werden die historischen Kunstgegenstände auch in der Kirche bleiben. Das heißt, sie sind im Moment in verschiedenen Werkstätten, werden aufgearbeitet, werden restauriert und kommen dann auch wieder zurück in die Kirche. Auch das Chorgestühl bleibt erhalten. Das wird ja immer mal wieder auch gefragt. Letztendlich scheint es mir wirklich so, dass wir mit diesem Entwurf, mit dieser Umgestaltung zwar für die neue Zeit gut oder für die kommende Zeit gut gerüstet sind und gleichzeitig der Spagat zwischen dem, was an Tradition da war und was auch über die Jahrhunderte, sage ich jetzt mal, wichtig geworden ist und dem, was neu ist, wirklich gut gelungen ist.
Das kann man sicherlich sagen. In jeder Gemeinde, das wissen wir ja, gibt es Leute, die gerne alles behalten möchten, was da ist. Und es gibt das andere Extrem, Leute, die möglichst alles rauswerfen wollen und ganz neu anfangen wollen. Und wir sind uns in der Projektgruppe einig, dass wir einen Mittelweg zwischen Tradition und Moderne gehen, dass wir den modernen Anforderungen natürlich entsprechen müssen. Das bedeutet, verschiedene Gottesdienstformen müssen möglich sein, und zwar unkompliziert möglich sein in der Kirche, ja auch mit neuen Formen der nochmal von Darstellung von Bildern und kleinen Filmen, von Clips, solche Dinge. Sondern ich glaube, uns ist schon in der Planung gelungen, einen guten Ausgleich zwischen Tradition und gegenwärtigem Anspruch, den wir haben.
So eine Umgestaltung funktioniert natürlich nicht oder geschieht natürlich nicht, ohne dass man auch das, was, sage ich jetzt mal, in jedem Gebäude irgendwann mal dran ist, auch macht. Also vom Anstrich über eine Modernisierung der Elektrotechnik, die im Gebäude vorhanden ist. Was ist da nochmal alles so? Oder was sind so die größten Baustellen, die ohnehin jetzt vielleicht so oder so in diesen Jahren dran gewesen?
Also wir sprechen ja vor allen Dingen von der liturgischen Umgestaltung. Das ist das, was man nachher auch sehen wird. Aber der größte Batzen ist eigentlich Sanierung, das, was man nachher gar nicht sehen wird. Man wird es hoffentlich merken, dass es moderner geworden ist. Das fängt an bei der Elektrik, die vollkommen erneuert und erarbeitet werden muss. Das ist die Akustik, das heißt die Übertragungsanlage, die auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Das ist die Beleuchtung, die Lichtanlage. Das ist vor allen Dingen Beheizung der Kirche und die Belüftung der Kirche. Wenn wir jetzt unsere Kirche sanieren, dann werden wir sie natürlich auch umstellen auf nicht fossile Energie. Wir sind dabei, immer Geothermie zu prüfen, ob wir diese Art von Energiegewinnung hier nutzen können. Das wäre für uns von großem Vorteil, wenn uns das so gelänge. Wir haben ja auch, das ist ja bei jeder Umgestaltung, bei jeder Veränderung so, in vielen Bereichen hat sich die Technik deutlich verbessert.
Ja, jetzt haben wir unsere Podcast-Folge ja damit begonnen, dass man vor verschlossenen Türen steht. Aber natürlich lassen wir keinen auf der Straße stehen. Was für Ersatzmöglichkeiten haben wir denn für die vielen Wallfahrtsgruppen, die in diesem Jahr kommen werden, und für unsere Gemeindegott?
Fangen wir mal mit dem Einfachsten an, den Gemeindegottesdiensten. Uns war es wichtig, dass die Leute im Grunde sonntags den gleichen Weg gehen, und dann biegen sie eben nicht nach links in die Kirche ab, sondern nach rechts ins Pfarr- und Pilgerzentrum. Dort haben wir eine wirklich schöne Ersatzkirche errichten können mit gut 100 bis 150 Plätzen. So kann man sie ausbauen. Das entspricht dann auch ungefähr dem, was wir für den Sonntagsgottesdienst auf Dauer auch bereithalten werden. Ganz herzlichen Dank an der Stelle an unseren Küster, an das Küsterteam, an den Bauausschuss unserer Gemeinde, die also wirklich sehr liebevoll diese Kirche, diese Ersatzkirche eingerichtet haben. Dort werden die Sonntagsgottesdienste, also die Chormesse um 17 Uhr, die Messe um 8 Uhr, 10 Uhr und abends um 18.30 Uhr gefeiert werden. Ich habe ja schon gesagt, die Leute sind nach den ersten zwei Sonntagen tatsächlich richtig angetan von der Nähe und von der Gemeinschaft, die sie da ganz neu spüren. Was den 11.30 Uhr Gottesdienst angeht, den werden wir, der ist jetzt inzwischen schon in das Pfarrheim St. Johannes verlagert. Ein Gottesdienst, den wir traditionell, vor allen Dingen im Hinblick auf die Familien feiern. Dieser Gottesdienstraum ist sehr flexibel gestaltet. Eine ganz große Nähe auch der Feiernden untereinander und auch zum liturgischen Geschehen. Wir wollen dort auf Dauer auch sehr stark noch andere Musikinstrumente und andere Musikgruppen zum Einsatz bringen. Und das Besondere ist ein Gottesdienst, der sich Zeitfenster nennt, einmal im Monat. Ein Gottesdienst, in dem unsere Minikirche, das sind vor allen Dingen Kinder aus den Kindergärten, unsere Kinderkirche, sind die Kinder aus den ersten Jahren der Grundschule, und unseren Familiengottesdienst zusammenführen. Dieses Zeitfenster ist begrenzt auf 30 Minuten. Und das Besondere wird sein, er wird sehr stark musikalisch durch Lobpreislieder gestaltet sein. Und es wird anschließend eine Begegnungsmöglichkeiten bei Getränken und beim gemeinsamen Essen geben. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir eine ganz engagierte Truppe haben, die dieses Zeitfenster schon seit Monaten organisieren und richtig Freude haben, wenn es jetzt am 2. Februar beginnt.
Ja, ein richtig kleines Labor für Gottesdienstfeiern mit Familien. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das dann auch nochmal wirkt und ausstrahlt. Die verschiedenen Wallfahrtsgruppen sind ja fast alle, zumindest die regelmäßig kommen, mittlerweile informiert, beziehungsweise wird es da jeweils individuell abgesprochen, was die beste Lösung für die Größe der Wallfahrtsgruppe auch jeweils ist. Es wird auch zwischenzeitlich im September ein Zelt extra aufgebaut, weil da die meisten großen Wallfahrten kommen. So, das glaube ich jeder, der jetzt zuhört und denkt, oh, wie wird das, wenn wir dieses Jahr nach Telgte kommen, sich sicher sein kann, dass es für alle eine gute Lösung geben kann. Und wer noch nicht weiß, wie die Lösung für sich und seine Gruppe aussieht, der darf sich natürlich jederzeit bei uns melden, damit wir das gut im Vorfeld absprechen können. Damit wir alle als Pilger der Hoffnung, so ist ja das Leitwort für das heilige Jahr 2025, unterwegs sein können. Und das finde ich ja, haben wir ja schon mal ein bisschen mit Schmunzeln im Gesicht irgendwie festgestellt, dass so eine Kirchenumgestaltung in einem Jahr, was Pilger der Hoffnung überschrieben ist, natürlich auch irgendwie seinen Charme hat. Ja, wenn du diese Folge von Maria hat Besuch bis zum Ende gehört hast, dann hast du erstens, glaube ich, das Thema ganz interessant gefunden und zweitens dich hoffentlich nicht allzu sehr an den kleinen Tonstörungen zwischendurch gestört. Da versuchen wir nochmal ein bisschen besser zu werden. Auf jeden Fall bekommst du alle Informationen zum Umgestaltung der Propsteikirche und was in diesem Jahr so bei uns in Telgte los ist, auf unserer Internetseite. Schau doch einfach mal vorbei und hör wieder rein, wenn es wieder heißt, Maria hat Besuch. Bis dahin wünsche ich dir gute Wege.